Heute wollen wir weitermachen mit der Betrachtung des Sacharja-Buches. Wir sind ja vor ungefähr einem Monat stehen geblieben bei Kapitel 8. Kapitel 8 haben wir uns noch angeschaut. Und dann kam ja die Unterbrechung mit all den Feiertagen zwischendurch. Deshalb konnten wir nicht weitermachen. Und ich will ganz kurz, bevor ich mit uns den Text lese aus Sacharja 9, 1 bis 9, uns auf das hinweisen, was wir gemeinsam schon angesprochen haben. Wir sagten, dass Sacharja, der Prophet, von Gott gebraucht worden ist, um den Zurückgekehrten aus Babylon Mut zu machen. Ja, Schwierigkeiten, die ihnen begegnet sind, während sie angefangen haben, den Tempel zu bauen, Widerstand, das hat sie so ein bisschen zermürbt und sie wollten oder konnten nicht mehr weitermachen. Sie waren so richtig entmutigt, sie waren deprimiert und Gott schickt durch den Propheten Sacharja hier nun eine Herausforderung zur Buße, dass die wach werden, dass sie erkennen, wer sie sind, wer Gott ist und dass sie weitermachen im Werk Gottes. So, im ersten Kapitel sehen wir zunächst einmal in den ersten 6 Versen eine Herausforderung zur Buße. Und dann als Ermutigung gibt Gott seinem Volk 8 Visionen. Und alle diese 8 Visionen haben natürlich mit dem Volk Israel zu tun. Und es geht darum, ihnen eine wunderschöne, eine herrliche Perspektive zu geben, was Gott mit diesem Volk vorhat. Und dann haben wir in den Kapitel 7 und 8 so etwas wie einen Einschub. Ja, und da geht es um eine ganz aktuelle Frage, die damals die Juden hatten. Es geht um die Frage des Fastens. Ja, und auf diese Frage geht Gott ein und gibt 4 Antworten. Und es geht auch bei diesen Antworten darum, dass Gott seinem Volk ganz deutlich macht, ich will keine entleerte Religion haben. Worum es Gott geht, er möchte eine persönliche Beziehung zu den Menschen haben. Und er sagt, bleib doch nicht stecken in diesem Traditionalismus, ja, sondern geht voran, sucht meine Nähe, ja, lebt in dieser persönlichen Gemeinschaft mit mir. So, das war das, was wir gemeinsam uns angeschaut haben bis Kapitel 8. Und ich möchte dazu sagen, die ersten 8 Kapitel des Sacharja Buches ist eigentlich der erste Abschnitt. So, es war eigentlich ganz gut, dass wir aufgehört haben, genau am Ende des 8. Kapitels. Und dann ab Kapitel 9 bis Kapitel 14, 14 ist das letzte Kapitel des Sacharja-Buches, da geht es um etwas Neues. Ja, es geht um, lass mich das mal sagen, um 2 Lasten. Ich werde das gleich erklären, was das bedeutet. Aber hier sehen wir praktisch Umbruch. Ja, hier kommen wir zu dem zweiten Abschnitt des Sacharja-Buches, das sich ausschließlich mit der Prophetie beschäftigt. Faszinierend. Ich lese aber zunächst einmal die ersten 9 Verse aus Kapitel 9. Lest bitte mit. Es hört sich fast wie so ein Rätsel an, was wir lesen, und ich werde versuchen, diese Dinge, die hier erwähnt werden, kurz zu erklären und dann auf das Herz dieser Passage hinzuweisen, das wir in Vers 9 finden. Ja, wir wollen uns zunächst einmal den Text vergegenwärtigen, indem wir diesen lesen. Vers 1. Dies ist die Last, davon der Herr redet über das Land Hadrach und die sich niederlässt auf Damaskus. Denn der Herr schaut auf die Menschen und auf alle Stämme Israels, dazu auch über Hamat, die daran grenzt, über Tyrus und Sidon auch, die sehr weise sind. Denn Tyrus baute sich eine Feste und sammelte Silber wie Sand und wie Gold, wie Kot steht es bei mir, bei manchen steht es wie Dreck auf der Gasse. Aber siehe, der Herr wird sie verderben. Und wird ihre Macht, die sie auf dem Meer hat, schlagen, und sie wird mit Feuer verbrannt werden, also die Stadt Tyrus. Wenn das Aschkelon sehen wird, ist eine andere Stadt, sie werden das erfahren, was mit Tyrus passiert, wird sie erschrecken und Gaza wird sehr Angst werden. Dazu Ekron, das sind drei Städte, die Städte der Philister waren. Denn ihre Zuversicht wird zu Schanden und es wird aus sein mit dem König zu Gaza und zu Aschkelon wird man nicht mehr wohnen. Zu Aschdod werden Fremde wohnen und ich will die Philister, der Philister Pracht ausrotten. Und ich will ihr Blut von ihrem Munde tun und ihre Gräuel von ihren Zähnen. Hier geht es um den Götzendienst, den sie in dieser Weise auch betrieben haben. Dass sie auch sollen unserem Gott übrig bleiben. Sehr interessant, dass sie werden wie Fürsten in Juda und Ekron wie die Jebusiter. Wir wissen, Jebusiter war ein Volk, das seinerzeit die Gegend um Jerusalem oder eigentlich Jerusalem besessen hat. Die haben das gehabt. Ja, das gehörte ihnen, bis David dann Jerusalem befreit hat oder eingenommen hat. Und ich will selbst um mein Haus das Lager sein wie der Kriegsvolk, dass es nicht dürfe hin und her ziehen, dass nicht mehr über sie fahre der Treiber, denn ich habe es nun angesehen in meinen Augen. Und jetzt Vers 9, ein Vers, den wir alle sehr gut kennen, weil wir gerade auch aus dieser Zeit nun kommen, ja aus der Weihnachtszeit. Aber du, Tochter Zion, freue dich sehr und du, Tochter Jerusalem, jauchze, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel und auf einem jungen Füllen der Eselin. Soweit das Wort Gottes. So, wie gesagt, das hört sich wie ein Rätsel an, aber es ist eigentlich nicht zu schwer, diese Dinge, die hier beschrieben werden, einzuordnen, wenn man sich mit dem Text beschäftigt und wenn man auch manche Bibelkommentare dazu liest. Ist eigentlich sehr, sehr einfach. Und wie gesagt, es geht hier es fängt hier an, Kapitel 9 bis Kapitel 14, um die zwei Lasten, ja, die angesprochen werden. So, was ist eine Last in der Bibel? Manchmal sagen wir auch, mir liegt eine Last auf meinem Herzen. Ja, ihr kennt das ja auch. Ja, wenn bestimmte Angelegenheiten unseres Lebens oder Umstände unseres Lebens uns beschweren, das ist, was wir sagen. Ich habe eine Last auf meinem Herzen. Und ähnlich ist das auch mit den Lasten, mit diesen zwei Lasten des Sacharja. Eine Last in der Bibel ist eigentlich eine schwerwiegende Botschaft, die Gott durch seine Propheten weitergibt. Ja, und diese schwerwiegende Botschaft kann beides sein. Es kann, und meistens ist es auch so, es ist eine Botschaft des Gerichts, aber es kann auch gleichzeitig eine Botschaft des Segens sein. Und schaut einmal in eure Bibel, Vers 1, Kapitel 9, die ersten Worte. Es steht geschrieben, die Last, die der Herr ankündigt. Und jetzt springen wir einmal vor, Kapitel 12, Vers 1. Schaut einmal, was dort steht. Genau dieselben drei Worte werden eigentlich dort auch gebraucht. Das ist die Last, die der Herr ankündigt. Und im Hebräischen sind es nur drei Worte, ja, die den ersten Vers des 9. Kapitels und den ersten Vers des 12. Kapitels zieren. Und diese Worte heißen Massa Dabar Yahweh, ja, die Last des Wortes Gottes. So, wir haben also zwei bestimmte Lasten, oder Botschaften, die Gott diesem Propheten Sacharja aufs Herz legt und die er weitergeben soll. Die erste Last fängt Kapitel 9 an und zieht sich bis Kapitel 11 hin und die zweite Last geht ab Kapitel 12 bis Kapitel 14. Und das, was uns hier begegnet, ja, in diesen sechs Kapiteln, den letzten sechs Kapiteln, steht im Zusammenhang mit der nahen Zukunft des Volkes Israel und auch der fernen Zukunft des Volkes Israel, das auch für uns oder das auch noch für Israel heute Zukunft ist. Und der Bibellehrer Warren Wiersbe, er schreibt Folgendes zu diesen letzten sechs Kapiteln des Sacharja-Buches. Er schreibt, diese sechs Kapitel stellen eine der größten Konzentrationen messianischer Wahrheit dar, die es in der Heiligen Schrift gibt. Und in dieser Wahrheit geht es immer um Gottes Absicht für sein Volk Israel. So, das bedeutet also, dass wenn wir nun gemeinsam uns diesen Text anschauen, wir wieder in die Prophetie einsteigen. Und das wird ein sehr interessantes Studium sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin immer fasziniert von der biblischen Prophetie. Und wir werden sehen, dass auch diese Prophetie, die hier angesprochen wird, sehr aktuell ist, gerade im Zusammenhang dessen, was heute in Israel passiert. Ja? So freuen wir uns auf dieses Studium. So, heute fangen wir also mit der ersten Last an oder mit dem Anfängen der ersten Last, die uns in Versen 1 bis 9 begegnet. Und es geht in diesem Text einmal um die Vorbereitung des Messias-Königs und um die, Vers 9, um die Präsentation des Messias-Königs. Ja? So, jetzt wollen wir zunächst einmal über die Vorbereitung des Messias-Königs stehen. Ich habe das schon angedeutet, ich habe das versucht auch schon zu erklären mit meinen eigenen Worten, die ersten 8 Verse. Es geht hier unmissverständlich um die Ankündigung des Gerichts über die Nachbarvölker Israels, die sich an Israel versündigt haben. Ja? Schaut einmal, was Vers 1 auch sagt. Es sagt dort, denn der Herr schaut auf die Menschen und auf alle Stämme Israels. Was soll uns deutlich werden? Gott ist nicht irgendwo abseits, den nichts interessiert. Er sieht die Dinge. Er ist beteiligt an dem, was auf der Erde passiert, besonders im Zusammenhang des Volkes Israel. Gott sieht. Und ich brauche uns das nicht zu erklären, weil wir das eigentlich schon wissen sollten, dass es hier um ein aktives Schauen Gottes die Rede ist. Ja, das heißt, Gott merkt sich, was in seinem Volk vor sich geht? Natürlich weiß er, was in seinem Volk vor sich geht. Warum hat er sie nach Babylon verschleppt? Weil sie sich versündigt haben. Gott hat es gesehen. Aber er sieht auch, wie die Nachbarvölker sich Israel gegenüber verhalten. Und er sieht das nicht nur, sondern er geht das auch richtend an. Denn erinnern wir uns an das, was seinerzeit Gott Abraham versprochen hat. Was hat Abraham gesagt? Er hat dem Abraham gesagt, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und es geht hier nicht nur um den Abraham als solches, sondern es geht auch um die Nachkommenschaft Abrahams. Ja? Es geht um das Volk Israel. Und das gilt auch heute noch so. Das Wort Gottes bleibt bis in die Ewigkeit, sagen wir. Und das bedeutet, dass das, was seinerzeit Gott Abraham versprochen hat, ich will segnen, die dich segnen. Das ist die Realität auch heute. Und ich will verfluchen, die dich verfluchen. Ja? Und genau das sehen wir gerade auch in den ersten 8 Versen des 9. Kapitels. Ja? Hier werden Nachbarvölker Israels angesprochen, angefangen in dem Norden, in Syrien. Und es geht runter bis nach in das Land der Philister. Ja, ich werde noch gleich mehr dazu sagen. Und bedeutend wird Folgendes, dass es schon eine Rolle spielt, wie man sich Israel gegenüber verhält. Diese Völker straft Gott nicht einfach so, sondern weil sie sich an Israel versündigt haben. Und genau darum geht es hier. Ja. Wir fragen uns, okay, so Gott straft die Nachbarvölker Israel. Was ist die Absicht? Warum? Ja, einmal, um deutlich zu zeigen, dass sein Wort bis in die Ewigkeit Bestand hat. So, wenn Gott das gesagt hat, ich werde verfluchen, die dich verfluchen, das kommt hier zum Tragen. Das trifft hier ein. Ja? Auch heute ist das noch so. Aber hier geht es um etwas anderes auch. Ja? Das an dieser Stelle ausgesprochene zukünftige Richten Gottes soll ein Zeichen sein, ihr Lieben. Es soll ein Zeichen sein für Israel, dass ihr Messias König am Kommen ist. Ja? Das Richten Gottes der hier erwähnten Völker soll geschehen vor dem ersten Kommen des Messias. Und die Frage ist, wie macht Gott das? So, für uns, die wir nun im 21. Jahrhundert leben, wir schauen zurück auf das, was wir hier lesen. Ja? Als Zacharia diese Worte gesprochen hat, haben die Juden nach vorne geschaut. Das ist noch nicht eingetreten. Das war eine Prophetie, die sich erst in ungefähr 200 Jahren erfüllen sollte. Das war noch nicht die Gegenwart. Ja? So, wie macht Gott das? Wie wird er diese erwähnten Völker und Nationen richten? Und wir können zurückschauen und wir können genau sagen, wie Gott das macht. Das ist für uns sehr einfach. Aber in unserem Text, wenn wir nachher studieren, werden wir sehen, dass uns schon Hinweise darauf gegeben werden, wie Gott dieses Richten vollzieht. Wie macht er das? Er erweckt einen Mann mit dem Namen Alexander der Große. Und diesen Mann gebraucht er, ja, um die Nachbarvölker Israels zu richten. Und nicht nur das, nicht nur das. Ich werde das im Laufe der Predigt ganz genau erklären. Was wir hier haben in den ersten 8 Versen, ihr Lieben, ist nicht nur ein Hinweis auf diesen Menschen, Alexander der Große, der kommen sollte. Uns wird in diesen 8 Versen genau die Marschroute dieses Feldherrn angezeigt. Und wisst ihr was? Selbst die liberalen Theologen sagen uns, keine Frage, hier ist von Alexander dem Großen die Rede. Ja? Was sie jedoch sagen, ist aber Folgendes. Die sagen, es ist unmöglich, dass Zacharia, der 200 Jahre vor Alexander gelebt hat, so genau das beschreiben konnte, wie seinerzeit Alexander ziehen wird. Die sagen, das gibt's nicht. Ein Mensch, ein normaler Mensch, kann so etwas nicht machen. Ja? Kein Mensch ist in der Lage, kein normaler Mensch ist in der Lage, so präzise die Marschroute eines Feldherrn anzuzeigen, wie wir das im Zacharia-Buch finden. Und sie sagen, aha, deshalb muss derjenige, der das geschrieben hat, nach Alexander dem Großen gelebt haben und der dann gesehen hat, wie Alexander gezogen, und der hat das niedergeschrieben und hat dann diese Dinge, die er niedergeschrieben hat, dem Buche Zacharia beigefügt. Was für ein Quatsch. Ja? Es ist schon richtig, dass ein normaler Mensch das nicht sehen kann, wie Alexander der Große, der noch nicht geboren war, ja, ziehen wird, dass er die damals bekannte Welt in dieser Weise auch einnehmen wird. Aber Zacharia ist doch kein normaler Mensch. Zacharia ist ein Prophet Gottes. Ja? Und Gott selbst macht diesem Menschen die Augen auf für die nahe Zukunft, das heißt, was in 200 Jahren passieren wird, und dann aber auch für die ferne Zukunft. Wir werden darüber sprechen, wenn wir gemeinsam den weiteren Text in Zacharia uns anschauen und sehen werden, dass hier das messianische Reich angesprochen wird. Die 1000 Jahre der Herrschaft des Messias, Königs Jesus Christus. So, kann Gott das tun? Kann Gott einem Menschen die Augen öffnen für die Zukunft? Wir sagen, na klar kann er das. Ja? So ist, deshalb ist biblische Prophetie nicht Vermutung, ihr Lieben. Es ist nicht Spekulation. Biblische Prophetie ist vorgeschriebene Geschichte. Und wer schreibt diese Geschichte? Es ist Gott selbst, der diese Geschichte schreibt. Und ein Mensch des Glaubens, der sieht das und der sagt, Halleluja, genau so ist das. Das ist mein himmlischer Vater, der kann das machen. Aber ein Mensch des Unglaubens, der sagt, sowas gibt es doch gar nicht. Und zum anderen, er sagt nicht nur, sowas gibt es nicht. Also die Sache ist, er will so etwas nicht haben. Er will so einen Gott nicht haben, der souverän ist. In meiner stillen Zeit bin ich gerade wieder beim Buche des Propheten Daniel angelangt. Und das ist das, was ich letzte Woche gelesen habe in Kapitel 2 als Dankgebet des Propheten Daniel, als er von Gott die Erklärung für den Traum des Nebukadnezars bekommen hat. Er sagt Folgendes: Gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn sein ist beides, Weisheit und Macht. das Kapitel 2, wenn ihr nachgucken wollt, Vers 20 bis 22. Denn seines beides Weisheit und Macht. Er führt andere Zeiten und Stunden herbei, er setzt Könige ab und setzt Könige ein, er gibt den Weisen die Weisheit und den Verständigen den Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist, er weiß, was in der Finsternis ist, und bei ihm wohnt das Licht. Gott hat den Durchblick, ihr Lieben. Wir als Menschen, wir haben den Durchblick nicht, aber Gott hat, weil er Gott ist. Und in unserem Text vor uns lesen wir nicht nur, dass Gott den König Alexander, der seinerzeit noch geboren werden sollte oder eingesetzt werden sollte, 200 Jahre später, nachdem diese Prophetie ausgesprochen worden ist, Gott gibt hier schon die Marschroute dieses Menschen vor. Ganz genau wird die Marschroute dieses Alexander des Großen in seinen Eroberungszügen vorgeschrieben. Und wie gesagt, ein ungläubiger Mensch, der kann das nicht verstehen und der will das nicht haben. Für ihn ist das zu unheimlich. Ja? Ein Gott, den ein Mensch nicht kontrollieren kann, ja, das ist einem ungläubigen Menschen zu unheimlich. Ein Gott, der so ein alter Greis ist und den man beschwichtigen kann mit ein bisschen warmen Kaffee oder Kakao. Ja, so einen Gott wollen sie haben. Ja, aber nicht ein Gott, der über allem souverän herrscht. Das ist etwas, was ihnen zu unheimlich ist. Nun, ein Menschen, der die Bibel aufschlägt, der die Bibel ernst nimmt, für ihn ist überhaupt kein Problem, das zu sehen, dass Gott tatsächlich souverän ist. Ja? Und das ist der Gott, der uns in der Heiligen Schrift, in der Bibel, der uns in der Bibel begegnet. So, uns werden ganz spezifische Orte, schaut einmal in eure Bibel, in unserem Text genannt, im Zusammenhang dieses Gerichtes Gottes. Ja? Ich will sie einmal nennen, das ist einmal Hadrach, dann ist Damaskus, Damaskus steht noch, wer weiß wie lange noch, ja, wir wissen, dass, ja, was da abgeht. Dann ist da Hamat, Tyrus und Sidon und dann das Land der Philister und dazu gehören die Städte Aschkelon, Gaza und da war noch eine Stadt, habe ich hier nicht aufgeschrieben. Und dann auch noch Jerusalem, schaut einmal, Vers 8, Jerusalem, das ist auch sehr interessant. Und die Bibellehrer sagen uns, aha, das war genau die Eroberungsroute des Alexander des Großen, der im Norden angefangen hat, in Syrien angefangen hat, und dann nach Ägypten durchzuziehen. Ja, er wollte und hat auch Ägypten eingenommen. Und wenn man von Griechenland über Syrien nach Ägypten kommen will, zieht man automatisch an Jerusalem oder in Israel vorbei. Ja? Ich will das, was mit Jerusalem dann passiert ist, gleich ansprechen. Zunächst einmal will ich aber das kurz andeuten, was über Tyrus gesagt wird. Schaut einmal in Vers 2b. Ja. Nun, bevor wir diese Dinge anschauen, will ich noch etwas erwähnen. Und das ist wichtig auch zu verstehen für uns. Ihr Lieben, Alexander der Große ist genauso ein Werkzeug Gottes, wie Nebukadnezar es seinerzeit gewesen ist. Ja? Das bedeutet aber nicht, dass Alexander der Große unbedingt ein frommer und netter Mensch war. Er war das überhaupt nicht. Er war, wie es scheint, alles andere als das. Ja? Es ist unzweifelhaft, dass dieser Mann ein militärisches Genie gewesen ist. Ja, mit 16 Jahren, stellt euch mal vor, mit 16 Jahren hat er schon eine Armee befehligt in einer Schlacht, mit 16 Jahren, und hat diese Schlacht für sich selbst entschieden. Das ist unheimlich. Mit 30 Jahren hat er die damals bekannte Welt erobert und mit 32, sagen uns die Geschichtslehrer, hat er geweint, weil es nichts mehr zu erobern war. War nichts mehr zu erobern. Er hat alles, was man damals kannte, erobert. Gab nichts mehr zu erobern. So hat er geweint. Ihr Lieben, Alexander der Große hat Schlachten für sich gewonnen, die aussichtslos für ihn waren. So hat er mit einer relativ kleinen Armee von 47.000, stellt euch mal vor, 47.000, das war noch klein, ja, Er hat die persische Armada des Darius mit über 400.000 besiegt. Und wir fragen uns, naja, wie ist so etwas möglich? Heute noch studieren die ganzen Militärgrößen, Wissenschaftler, wie das sein kann, dass so eine kleine Armee eine Armada 10-mal so groß besiegen kann. Und sie haben keine Antwort. Wir haben eine Antwort. Ja? Gott selbst hat eingegriffen. Gott selbst hat diesen Menschen befähigt, eingesetzt, um seine Ziele durch diesen Menschen zu erreichen. Das Interessante war auch, dass in all diesen Schlachten, die Alexander je geschlagen hat, er immer vorne an war. Immer vorne an der Speerspitze. Er hat sich nicht hinten versteckt, ja, sondern immer vorne an. Und so war er persönlich ein Vorbild, ja, der seinen Soldaten Mut gemacht hat, durch sein Vorbild ganz vorne zu kämpfen. Ja. Und interessanterweise auch, er wurde ein paar Mal verletzt, aber nicht tödlich verletzt. So, wie kann das sein, dass bei all den Schlachten, wenn einer ganz vorne kämpft, er verletzt wird, aber nicht tödlich verletzt. Wir können das auch nur dadurch erklären, wenn wir sagen, Gott hat seine Hand über ihn gehalten. Ja? Weil seine Zeit eben noch nicht gekommen war, ist er nicht tödlich verletzt worden. Aber nicht nur, dass Alexander der Große ein geschickter Feldherrscher war. Alexander der Große war ein cleverer Bursche, der ganz genau wusste, was er wollte. Und das, was er wollte, war es, die damals bekannte Welt zu vereinen unter seiner Herrschaft. Und man nennt ihn deshalb, ich habe das nachgeguckt im Internet tatsächlich, man nennt ihn auch den ersten Globalisten. Ja? Sein Plan war es gewesen, die griechische Kultur, die griechische Sprache in die entferntesten Ecken der damaligen bekannten Welt zu bringen. Und das ist ihm auch gelungen. Und dann, als die Römer gekommen sind, nach dem Alexander dem Großen, ja, sprach die damals bekannte Welt die griechische Sprache, Koine Griechisch, dieses Altgriechisch. Das war die Weltsprache gewesen. Wie einfach war es dann für die Römer, ja, ihr Reich zu verwalten mit dieser einen Sprache, dem Koine Griechisch. Es war nicht Latein, ja, das die Weltsprache war, sondern Griechisch. Und das hatten sie Alexander dem Großen zu verdanken. Und das ist auch, warum das Neue Testament in Koine Griechisch geschrieben worden ist. Wir haben das auch dem Alexander dem Großen zu verdanken. Ja. Jüdische Männer haben in Koine Griechisch das Evangelium geschrieben und auch die Briefe. Wie gesagt, es ist erstaunlich, wenn man diese Dinge sich vergegenwärtigt, wie Gott die Geschichte gebraucht, um aber sein Plan zu vollziehen. Und das ist ja interessant, wenn wir darüber nachdenken, dass wir heute auch Globalisten haben. Den Namen Karl Schwab kennt ihr auch sehr gut. Und in einer gewissen Weise denke ich mir, Alexander der Große, ich bin mir sicher, er war ein Antichrist. Warum war er ein Antichrist? Ganz einfach. Ganz einfach. Die Anliegen Gottes, das waren nicht seine Anliegen gewesen. Er hat sich sogar als Gott betrachtet, hat von sich gesagt, er ist Gott. Ob er sich hat anbeten lassen, das weiß ich nicht. Aber ja, wenn man so viel Erfolg hat wie er, man kann durchdrehen. Ja, so, er war in einer gewissen Weise schon ein Globalist und ein Antichrist, nicht der Antichrist, aber einer. Genauso wie Karl Schwab heute ein Antichrist ist. Er ist nicht der Antichrist, sondern ein Antichrist. Wir sehen das ja, dass die Prinzipien, dass die Ideen der Globalisierung ganz klar im Gegensatz zu dem stehen, was die Heilige Schrift sagt. Ganz klar. Und die Länder, die das angenommen haben, was das World Economic Forum macht oder machen will, was ihre Pläne sind. In diesen Ländern sehen wir, wie das Christentum immer weiter zurückgedrängt wird. Und wir sehen das Aufkommen des Antichristlichen. Ja? Das ist das Anliegen des World Economic Forum. Und für mich ist überhaupt keine Frage, dass Karl Schwab eben das ist. Ein Antichrist, weil er sich ganz gegen das setzt, spricht, was die Heilige Schrift sagt. Aber Alexander der Große war doch nicht besser. Er war nicht besser. Er war auch ein Antichrist. Und gebraucht Gott diesen Menschen? Wir sagen, ja, er hat ihn gebraucht. Genauso wie Gott jetzt auch den Karl Schwab gebraucht. Aber das entgeht uns manchmal. Und deshalb schlagen wir die Bibel auf. Deshalb lesen wir diese Dinge, die in der Heiligen Schrift stehen, damit unsere Perspektive wieder klar wird und wir verstehen, Gott hat die Regentschaft über diese Welt. Und alle Dinge, die passieren, ob es nun der Ukraine-Krieg ist, ob es nun der Krieg ist in Israel, das ist in seiner Hand. Und er geht zu einem bestimmten Ziel mit diesen Dingen. Und wir als seine Menschen, wir sollten das verstehen. Genauso wie die Juden damals, wenn sie diese Dinge gelesen haben, verstehen sollten, aha, diese Dinge stehen nicht einfach so in dem Worte Gottes. Es ist ein Zeichen für uns, ein Zeichen wofür? Ein Zeichen dafür, dass der Messias bald kommen wird, wie Vers 9 das sagt. Okay, das war eine lange Vorrede. Jetzt will ich über Tyrus sprechen. All die anderen Städte dafür haben wir keine Zeit, aber Tyrus ist einfach bemerkenswert. Ihr habt bestimmt den Namen schon mal gehört, Tyrus. Heute gibt es noch ein Tyrus, das in Lebanon existiert. Aber das antike Tyrus war eine Stadt, die einfach fantastisch war. Ja, und das sagt unser Text ja auch. Ja. Die Stadt wurde mitten im Meer gebaut, nein, nicht mitten im Meer, aber ungefähr 1 Kilometer weit von der Küste entfernt gebaut auf einem Felsen. Und dadurch, dass es mitten im Meer war, war diese Stadt praktisch uneinnehmbar. Und mit der Zeit haben die Kaufleute das mitgekriegt, oh, das ist eine sichere Stadt, keiner kann sie annehmen. Und sie haben diese Stadt gewählt für ihre Hauptzentralen, um Geschäfte zu machen mit der ganzen Welt. Und deshalb wurde die Stadt so reich. Der Text sagt uns, sie sammelten Silber wie Sand und Gold wie Dreck auf der Gasse. Der Wohlstand der Stadt Tyrus war immens. Und wie gesagt, sie war uneinnehmbar. Und zum anderen verstehen wir auch, dass wenn einmal der Reichtum kommt, Wohlstand kommt, dann wird man überheblich. Ja, und das ist, was auch der zweite Vers uns versichert in unserem Text. Es wird gesagt, sie sind weise. In ihren eigenen Augen waren sie weise gewesen. Und in all den Jahren des Bestehens dieser Stadt, niemand war in der Lage, diese Stadt einzunehmen, nicht einmal Nebukadnezar. Er war mit seiner ganzen Armada vor dieser Stadt. Stellt euch mal vor, 13 Jahre hat er versucht, die Stadt einzunehmen. 13 Jahre und konnte die Stadt nicht einnehmen. Und dann kam Alexander der Große und in nur 7 Monaten hat er die Stadt eingenommen. Und wir fragen uns, wie ist das möglich? Ja, Vers 4 sagt es uns. Schaut einmal. Aber siehe, der Herr wird es erobern und wird seine Macht ins Meer stürzen. Und die Stadt wird mit Feuer verbrannt werden. Wort für Wort ist das eingetreten. Alexander hat die Stadt zerstört, hat alles verbrannt, es waren nur noch Ruinen. Und uns wird gesagt, es war Gott gewesen, ja, der diesen Alexander gebraucht hat, nur um 7 Monaten die Stadt niederzukämpfen und es zu zerstören. Ja, wir lesen und wir verstehen. Das ist, wie wir als Menschen Gottes die Geschichte der Menschheit interpretieren müssen. Gott lenkt und Gott gebraucht Könige und Herrscher, um seine Absichten zu vollbringen. Und genau diesen Gott dürfen wir durch Jesus Christus als unseren himmlischen Vater kennen. Ihr Lieben, das ist doch etwas Herrliches, oder nicht? Das ist doch eine Gnade ohne Ende. Wie gesagt, in unserem Text wird noch manches gesagt. Ich kann auf diese Dinge nicht eingehen, sondern zu dem 8. Vers übergehen. Nur noch eins, weil das wichtig ist, weil das aktuell ist. Schaut einmal, in Versen 5 bis 7 wird von den Philistern gesprochen. Ja? Und manche meinen, dass die heutigen Palästinenser die damaligen Philister sind. Das stimmt nicht. Das stimmt ganz und gar nicht. Der Text sagt uns ganz klar, dass dieses Volk eigentlich ausradiert sein wird und dass der Rest dieses Volkes mit einverleibt wird in das Judentum. Das ist, was der Text sagt. Und die Geschichtslehrer sagen, genauso ist es geworden, dass diese Philister, die Götzendienst betrieben haben und dieses Blut im Mund, das spricht davon, dass sie eben dieses Götzenfleisch, was nicht weder gekocht noch gebraten wurde, einfach so roh gegessen haben. So, es spricht hier vom Götzendienst, von dem sie sich dann abkehren und sich dem Judentum zukehren wollen, werden. Es gibt heute keine Philister mehr. Sie haben aufgehört zu sein. Das, was wir heute unter dem, als Palästinenser haben, ja, das sind nichts anderes als Araber. Das sind Ägypter, die kommen aus Jordanien. Es ist kein selbstständiges Volk, ja, das wir dann auch in der Heiligen Schrift finden, sondern es sind Araber, die schon immer dann in Israel gelebt haben und nun denken, dass das Land ihnen gehört. Das nur als ganz nebenbei. Und jetzt kommen wir zu Vers 8. Hier geht es um Jerusalem. Sehr, sehr wichtig. Oh, mir reicht die Zeit nicht aus, aber ich muss das erwähnen, weil das sehr wichtig ist. Vers 8 sagt, und ich werde für mein Haus ein Lager aufschlagen vor dem Kriegsheer, vor dem Hin- und Wiederziehenden. Alexander der Große kam, um nach Ägypten zu kommen, einmal an Jerusalem vorbei. Und er kam nachher, als Ägypten eingenommen hat, noch einmal vorbei, als er unterwegs war, wieder nach Syrien und dann, um nach Persien zu gelangen. Wort Gottes. 200 Jahre bevor das geschieht, sagt es ganz genau, was die Marschroute sein wird. Ja. Und dann wird gesagt, und kein Bedränger wird sie mir überziehen, denn jetzt habe ich da reingesehen mit meinen Augen. Ich habe das aus der Elberfelder Übersetzung hier in meinen Notizen. So, die Rede ist, wie gesagt, von dem Alexander dem Großen, der seinerzeit tatsächlich vor Jerusalem gestanden hat und der die volle Absicht hatte, auch Jerusalem einzunehmen, wie uns die Geschichtslehrer sagen. Und dann passiert etwas Ungewöhnliches. Die Stadt Jerusalem machte die Tore auf und dann kam eine Prozession. Alle in weiß gekleidet, außer dem Hohepriester, der voranging. Und Alexander war geschockt. Alexander war geschockt, denn seinerzeit, und das ist das, was uns der Geschichtsschreiber Josephus sagt, seinerzeit, noch bevor er seinen Feldzug angefangen hat, hat er einen Traum gehabt. Und in diesem Traum begegnete ihm ein Mensch, der ungewöhnlich bekleidet ist. So eine Kleidung kannte er nicht. Und in diesem Traum verinnerlichte ihn Gott selbst, dass er, wenn er das erlebt, ja, er diese Menschen in Ruhe lassen soll. Und hier, stehend vor den Toren Jerusalems, als der Hohepriester mit der Prozession aus Jerusalem rausgeht, erinnert er sich an seinen Traum. Ja? Warum hat der Hohepriester das gemacht? Wieder sagen uns, das sagt der Josephus, wie viel man diesen Legendengeschichten glauben soll, weiß ich nicht. Aber Josephus schreibt, Tag vorher oder Nacht vorher konnte der Hohepriester nicht schlafen. Er war sich sicher, wenn der Alexander kommt, der wird alles kaputt machen hier in Jerusalem. Und im Traum sagt ihm Gott, was er zu tun hat, nämlich die Stadttore aufmachen, rausgehen, alle sollen in weiß gekleidet sein und er in seine Priesterpracht sollte allen vorangehen. Genau das hat er gemacht. Und als Alexander das sieht, weiß er genau, aha, das ist die Stelle, die ich in Ruhe lassen soll. Ja, und er, so wie ich das gelesen habe, kniet nieder und betet diesen Hohepriester an. Und der Hohepriester zeigt ihm dann in dem Buche, dass Daniel, das von diesem Alexander dem Großen die Rede ist. Und daraufhin, es passiert noch einige Sachen, er ist nach Jerusalem reingekommen, es wurden Opfer dargebracht und so weiter und so weiter. Das sei mal dahingestellt. Es sei auch mal dahingestellt, ob es wahr ist, dass diese Träume tatsächlich Realität gewesen sind im Leben des Alexander und im Leben des Hohepriesters. Die Tatsache ist, es ist unnormal, dass Alexander der Große durchgezogen ist, alle anderen Städte platt gemacht hat, Jerusalem aber in Ruhe lässt. Auf seinem Hinweg und Zurückweg aus Ägypten. Gott hat die Stadt bewahrt. Und das sollte für die Juden auch ein Zeichen sein, ja, dafür, was als nächstes kommt. Und was kommt als nächstes? Frohlocke laut, Tochter Zion. Jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt. So, diese Dinge, die angesprochen worden sind von Vers 1 bis 8, sollten ein Zeichen sein für das, was wir jetzt in Kapitel 9, Vers 9 lesen. Die Ankündigung des Messias Königs, der tatsächlich kommen soll. Übrigens, und das ist ja auch interessant, ich lese den Text noch zu Ende, dann will ich das noch kurz hinzufügen. Frohlocke laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König wird zu dir kommen, gerecht und ein Retter ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Habt ihr gewusst, dass das Pferd des Alexander des Großen genauso berühmt ist wie Alexander selbst? Der Name seines Pferdes war Bucephalos. Bucephalos, je nachdem, wie man das ausspricht. Und das bedeutet übersetzt der Stierkopf. Es war ein schwarzes Pferd mit einem weißen Stern auf seinem Kopf. Und nachdem, nach diesem Pferd, die ganze Zeit hat es den Alexander den Großen getragen, seinen Feldzügen, wurde auch nie verletzt, überlebt, aber schlussendlich ist es in einem Alter, wo ein Pferd sterben muss, auch gestorben. Und die Stadt, wo das Pferd des Alexander des Großen gestorben ist, ist nach diesem Pferd benannt und ist heute in Pakistan. Ja, es gibt unzählige Legenden und Geschichten mit diesem Pferd, aber das interessiert uns heute nicht. In unserem Text, in Vers 9, wird uns gesagt, dass im Gegensatz zu dem König, von dem gesprochen wurde, ja, oder besprochen wird, der angedeutet wird in Versen 1 bis 8, der auf einem unheimlich fantastischen Pferd reitet, ja, der Messias-König auf einem schlichten Eselsfüllen reiten wird bei seiner ersten Erscheinung. Von welchem Ereignis ist hier die Rede? Palmsonntag, ja. Aber wir sehen hier den Kontrast. Ja, Alexander der Große auf diesem mächtigen, prächtigen Pferd reitend und Jesus Christus einfach auf diesem schlichten Eselsfüllen. Und das soll uns deutlich werden, ganz unmissverständlich deutlich werden, dass dieser Messias-König in seinem ersten Kommen in Demut kommt. Er ist ein Eroberer einer ganz anderen Art wie Alexander der Große. Er ist ein Eroberer der Herzen in seinem ersten Kommen. Und in dieser Gnadenzeit, ja, leben wir noch. Ja, Jesus Christus ist ein Eroberer der Herzen. Ich brauche nicht viel dazu zu sagen, weil wir gerade aus der Weihnachtszeit auch kommen, wo wir diese Dinge auch gemeinsam angesprochen haben. Aber diese Frage will ich ganz kurz noch einmal für uns unterstreichen. Was ist der Zusammenhang? Was ist der Zusammenhang dieser Prophetie, die uns hier im Text des Sacharja gegeben wird? Warum ist es, dass Gott diese Prophetien über die Gerichte der Völker und die Bewahrung Jerusalems im Zusammenhang stellt mit dem Messias-König, der kommen soll? Und meine Antwort ist diese. Zum Ersten geht es darum, zu beschreiben, ja, was vor dem ersten Kommen des Herrn Jesus geschehen wird. In der Geschichte der Menschen lebend in Israel und in der nächsten Umgebung. Ja? Und ein aufmerksamer Leser sollte verstehen, dass diese Dinge sich ereignen werden vor dem Kommen des Retters oder ihres Messias-Königs. Diese Ereignisse der Geschichte sollen mit ein Zeichen sein, mit als ein Zeichen dienen für die Ankunft des Messias oder sie sollen ein Zeichen sein dafür, dass die Ankunft des Messias nahe ist. Und mehr als das, ein aufmerksamer Leser, der diese Dinge gelesen hat und der seine Zeit richtig einordnen konnte, er wusste sofort, dass ebenso wie Gott in der Lage ist, das eine Wahrheit werden zu lassen, was er vorher gesagt hat, genauso ist er in der Lage, auch das andere, nämlich das Kommen des Messias-Königs, genauso wortwörtlich in Erfüllung kommen zu lassen. Und das ist ja, was uns Vers 9 verheißt. So, diese präzise Erfüllung der nahen Zukunft soll dem Leser versichern, dass auch die ferne Zukunft, die Ankunft des Messias-Königs, wortwörtlich sich erfüllen wird. So, was bedeutet das für uns praktisch heute? Es bedeutet, dass wir unsere heutige Zeit auch richtig einschätzen können. Ja? Denn auch uns sind Vorzeichen gegeben des Kommens des Messias, unseres Heilandes, für uns als Gemeinde. Und wenn wir die Bibel aufschlagen und diese Dinge lesen, von denen die Rede ist, dann sollen wir verstehen. Wir haben das Wort wörtlich zu verstehen. Was sagt die Bibel uns als Vorzeichen dafür, dass unser Messias nahe ist? Sie spricht von Erdbeben, sie spricht von Kriegen, sie spricht von Pestilenz und so weiter und so weiter. So, wenn wir die Zeit richtig einordnen können, weil wir die Heilige Schrift lesen, was sollen wir verstehen? Wir sollen verstehen, dass der Messias, unser Heiland, nahe ist. Und wir müssen bereit sein. Seinerzeit haben die Juden, die Juden hatten genug Zeichen. Die hatten genug Hinweise im Alten Testament zu wissen, dieser Jesus, der aus Nazareth kommt, ja, der Nazarener, das ist der Messias. Sie wollten das nicht. Sie wollten das nicht. Und heute ist es genauso mit vielen Christen. Ja, die wollen gar nicht, dass Jesus kommt. Ihnen geht es viel zu gut. Mit uns, die wir die Heilige Schrift ernst nehmen, wir sollten das verstehen. Diese Dinge, die uns gesagt werden, werden uns nicht einfach so gesagt. Wir sollen verstehen, in welch einer Zeit wir leben. Und die Zeit und die Zeichen sprechen dafür, dass unser Heiland vor der Tür steht. Sind wir bereit? Das ist eine sehr wichtige Frage. Sind wir bereit? Haben wir unser Leben Jesus Christus anvertraut im Buße? Möge Gott uns seine Gnade dazu geben. Amen.